Punkt 1. Mit Natascha Konopitzky.
Seit letzter Woche sind Atomwaffen verboten. Der UN-Vertrag über das Atomwaffenverbot ist in Kraft getreten. Österreich ist auch dabei. Nicht beigetreten sind allerdings die Atommächte. Zwischen den beiden größten Atommächten, nämlich der USA und Russland, kam es vor ein paar Tagen zu einer Einigung. Der Abrüstungsvertrag New START, der nächste Woche ausgelaufen wäre, der wurde verlängert. Bei mir im Studio begrüße ich Nadja Schmidt von ICAN, der Kampagne zur Abschaffung von Nuklearwaffen. Herzlich willkommen.
Hallo und danke für die Einladung.
Herzlich willkommen auch Thomas Reutner, Friedens- und Konfliktforscher von der Universität Wien.
Einen schönen Nachmittag.
Weltweit gibt es 13.400 Atomwaffen. 90% davon sind in Besitz der USA und Russlands. Und jetzt wurde das Atomwaffenverbot beschlossen. Viele sprechen von einem historischen Abkommen. Andere wiederum meinen, ein Vertrag ohne die Atommächte sei zahnlos. Das sei zwar ganz nett, aber habe de facto keine Wirkung, maximal eine symbolische. Wie sehen Sie das, Frau Schmidt?
Das sehe ich natürlich ganz und gar nicht so, dass es ein zahnloser Vertrag ist, der keine Wirkung zeigt. Zunächst ist dieser Verbotsvertrag erstmals ein Vertrag, der ganz klar Nuklearwaffen verbietet. Also das Verbot ist ziemlich umfangreich. Es verbietet den Einsatz, die Erprobung, die Entwicklung, die Erzeugung, den Erwerb, die Herstellung, Lagerung von Atomwaffen. Und alle Staaten, die dir beitreten, müssen das natürlich auch umsetzen. Weiters ist für uns von ICAN, aber insgesamt auch sehr, sehr wichtig gewesen, ein Aspekt in dieses Vertrages, dass die Opferhilfe und Umweltschutz, also Sanierung der Umwelt, in diesem Vertrag verankert wurde. Das gab es bisher nicht und wird den Opfern von Tests und auch vom Einsatz von Nuklearwaffen in Zukunft ein rechtliches Mittel zur Hand geben.
Dem Atomwaffenverbotsvertrag sind bisher vor allem Länder Afrikas, Lateinamerikas und Asiens beigetreten. Aus der EU sind eben nur Österreich dabei, die Republik Irland und Malta, auch die 30 NATO-Staaten lehnen den Vertrag ab. Internationale Sicherheitsexperten halten es für sehr unrealistisch, dass durch diesen Atomwaffenverbotsvertrag langfristig Atomwaffen abgeschafft werden. Herr Reutner, wie sehen Sie das als Wissenschaftler? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es durch diesen Vertrag oder eventuelle Folgeverträge zu einer atombombenfreien Welt kommen könnte?
Ja, es wird ja definiert, dass die atomwaffenfreie Welt sozusagen auch ein langfristiges Ziel ist und dass das kein Ziel ist, das wir über Nacht erreichen. Aber wir haben hier einen Paradigmenwechsel mit diesem Vertrag. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten sind wir nicht an die Atomwaffenstaaten herangetreten und haben sie gefragt, ob sie ihre Atomwaffenpotenziale abrüsten wollen, sondern das war ein demokratischer Prozess. Österreich und andere haben sich bewusst entschieden, wir gehen nicht in den Sicherheitsrat, sondern wir fragen alle Staaten demokratisch. Jeder Staat hat eine Stimme. Und so ist auch dieser Verbotsvertrag dann zustande gekommen. Er wurde 2017 verhandelt und am Ende dieser Verhandlungen haben 122 Staaten diesen Vertrag angenommen und seither liegt er noch einer gewissen Frist für die Staaten auf, um ihn zu unterzeichnen und zu ratifizieren. Und jetzt haben wir eben 50 Ratifikationen verzeichnen können und daher ist er jetzt in Kraft getreten. Und der zweite Punkt, also nicht nur diese Demokratisierung der internationalen Beziehungen, sondern der zweite Punkt, wir diskutieren einen anderen Sicherheitsbegriff. Bisher haben wir gesagt, Sicherheit für die Staaten. Und die Staaten wollen eben Sicherheit, wollen Ausweitung von Macht. Sehr oft. Hier im Zentrum, und das hat die Frau Schmidt bereits angesprochen, auch mit den Opfern und der Umweltentschädigung, diskutieren wir stärker einen menschlichen Sicherheitsbegriff. Das heißt, nicht mehr die Staaten und ihre Interessen stehen im Zentrum, sondern was wollen eigentlich Menschen? Und gerade in Zeiten von Corona, in denen wir gerade stecken, wollen Menschen ganz was anderes. Da geht es um Gesundheit, da geht es um gerechte Verteilung, da geht es um soziale Sicherheit und verschiedene andere Sachen auch. Und eben diese ökologische Dimension wird da auch mitgenommen. Und daher ist das schon ein Katalysator für einen Paradigmenwechsel im Sicherheitsdiskurs.
Sie sprechen von Ausweitung von Macht. Das bedeutet, klar, Waffen zu haben, bedeutet das vielfach für Staaten. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Nuklearmächte von so einem Machtfaktor ablassen, sich davon trennen? Was müsste da passieren, dass so etwas Realität werden könnte?
Genau das, was in den letzten Jahren auch diskutiert worden ist, nämlich auch das Bedürfnis der Menschen. Wir haben in sehr vielen Staaten Zustimmungsraten von weit über 80% für den Atomwaffenverbotsvertrag, dass Menschen zum Ausdruck bringen, Nein zu Atomwaffen, in keiner Weise sozusagen irgendwo in einen Atomkrieg verwickelt zu werden oder in irgendeiner Form einen Beitrag zu leisten. Und genau dieser Diskurs ist entsprechend voranzubringen. Und es geraten immer mehr Staaten auch ein Stück weit in, ich würde mal sagen, in Argumentationsnotstand, wie man denn das eigentlich rechtfertigen soll, dass nach wie vor, wie beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland, US-Atomwaffen im Büchel stationiert sind und eine breiteste Mehrheit der Bevölkerung das eigentlich nicht wünscht. Wie kann man das eigentlich erklären? Und genau diesen Diskurs in genau dieser demokratischen Art und Weise und nicht nur die Staats- und Regierungschefs der Atombombenstaaten entscheiden, sondern wir alle entscheiden. Außenpolitik ist ja nicht nur eine Frage von Ministerinnen und Ministern und Staatschefs, sondern von uns allen. Und genau darum geht's.
Das heißt, Staaten sollen nicht mehr stolz darauf sein, möglichst viele Atomwaffen zu besitzen, sondern sich dafür schämen. Frau Schmidt, Sie sind Vertreterin der Kampagne zur Abschaffung von Nuklearwaffen, wie bereits gesagt. ICAN hat ja 2017 den Friedensnobelpreis bekommen. Können Sie uns bisschen was darüber erzählen, wie der Atomwaffenverbotsvertrag zustande gekommen ist?
Ja, im Grunde war, und das ist auch, glaube ich, das Besondere in diesem Vertrag, dass eine humanitäre Initiative diesen Prozess gestartet hat. Eine Initiative, die bestanden hat aus Vertretern der Zivilgesellschaft, aus progressiven Staaten, die diese Idee unterstützt haben, und internationalen Organisationen. ICAN wurde 2007 gegründet von australischen Ärzten, die den Diskurs um Nuklearwaffen und vor allem den Abrüstungsgedanken wiederbeleben wollten. Damals war halt die Situation, dass die Abrüstungskonferenz, eine UN-Organisation in Genf, die verantwortlich ist für die Verhandlung von Verträgen, einfach seit Jahren keine neue Tagesordnung auf den Weg bringt, um multilaterale Abrüstungsverträge auf den Weg zu bringen. Und ICAN wurde als Kampagnenorganisation gegründet, also da haben sich mittlerweile, sind wir über 600 Organisationen in über 100 Ländern der Welt, mit dem einen Ziel, zu ban nuclear weapons, Nuklearwaffen abzuschaffen. Und von Anfang an hatten wir eben diese Grundidee, dass wir die Spielregeln ändern müssen. Wenn wir zu einer nuklearwaffenfreien Welt kommen wollen, brauchen wir nicht länger auf die Besitzerstaaten warten. Man sieht es auch in anderen Verbotsverträgen, sei es jetzt bei Waffen wie bei Chemiewaffen oder Landminen oder biologischen Waffen, da waren nie die Besitzer von Anfang an die Kerntreiber von Verboten. Man kann es aber auch auf Apartheid oder Rauchverbote irgendwie legen, dass die Nutzer oder Besitzer solche Prozesse nicht vorantreiben. Und dann haben wir angefangen, Staaten, internationale Organisationen von dieser Idee, wir brauchen einen Verbotsvertrag. Es gibt eine Lücke im internationalen Recht, denn es sind die einzigen Massenvernichtungswaffen, die noch nicht einem klaren Verbot unterliegen. Und wir müssen sie zuerst verbieten und stigmatisieren, damit wir dann zu konkreten Abrüstungsschritten und zur kompletten Eliminierung von Nuklearwaffen kommen können. Und dann haben wir dann eben in den laufenden Jahren durch gezielte Advocacy-Arbeit in UN-Foren und Konferenzen immer mehr Staaten versucht davon zu überzeugen, Statements zu unterstützen. Österreich war da einer der Kernstaaten. Das Besondere daran ist aber auch, dass die Kernstaaten über alle Kontinente verteilt sind und vor allem Länder des Südens wirklich treibende Kräfte in diesem Prozess war. Sozusagen die bisher schweigende Mehrheit hat sich zusammengeschlossen und beschlossen, dass die Konsequenzen von Nuklearwaffen alle treffen, nicht vor Grenzen Halt machen und deswegen auch jeder, also alle Staaten, etwas machen können dagegen, aber auch, dass Zivilgesellschaft am Tisch sitzen darf und soll, um so einen Prozess voranzutreiben. Ja, und dann wurde eben 2017 haben die Verhandlungen gestartet und eben auch verabschiedet. Und wir als ICAN haben dann im selben Jahr dafür den Friedensnobelpreis verliehen bekommen, also spezifisch dafür, dass wir auf die katastrophalen humanitären Konsequenzen von Nuklearwaffen aufmerksam machen und das wieder an die Öffentlichkeit verstärkt gebracht haben, aber auch für unsere grundlegende Arbeit, dass es zu diesem Verbotsvertrag gekommen ist.
Ja, noch gibt es, wie gesagt, weltweit 13.400 Atomwaffen. Zur Zeit des Kalten Krieges waren es noch über 70.000 Sprengköpfe. Das heißt, die Atomwaffen werden von Jahr zu Jahr weniger, aber bedeuten weniger Atomwaffen tatsächlich eine geringere Gefahr? Was bringen Abrüstungsverträge? Welche neuen Bedrohungen gibt es? Oder sorgen Atomwaffen sogar international für mehr Stabilität? Stichwort Gleichgewicht des Schreckens. Über diese Fragen werden wir bis ca. 13 Uhr diskutieren. Das war Back to Zero von den Rolling Stones. Mick Jagger hat in dem Song aus dem Jahr 1986 seine Angst vor dem Atomkrieg besungen. Damals in den 80er Jahren, da war die Angst vor der Atombombe, vor Nuklearwaffen auf einem Höhepunkt. Mittlerweile scheint sich das geändert zu haben. Die Angst vor einem Atomkrieg ist nicht so weit verbreitet, hat es den Anschein zumindest. Haben wir gelernt, mit der Bombe zu leben?
Ich glaube nicht. Wie jetzt auch die letzte Woche in Österreich irgendwie gezeigt hat, ist es einfach auch aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit verschwunden, was natürlich auch zuträglich ist für Nuklearwaffenbesitzerstaaten. Ich glaube, dass die meisten Menschen dachten oder das Gefühl hatten, der Kalte Krieg ist vorbei, also ist auch die unmittelbare Gefahr eines Atomkrieges vorbei. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, in den 80er Jahren sind wir bei fast 70.000 und heute sind wir bei 13.400 circa. Wobei, eines müssen wir auch wissen, ein paar hundert davon würden genügen, um die gesamte Welt in einen nuklearen Winter zu bringen. Und dass es aber dennoch von ganz, ganz vielen, angefangen von UN-Generalsekretär und verschiedenen Personen, hingewiesen wird, dass eigentlich das Risiko heute höher ist, da wir eine multipolare Weltordnung haben. Wir haben nicht mehr das eindeutige Gegenüber des Kalten Krieges. Wir haben außerdem mehr Nuklearwaffenstaaten. Es gibt mittlerweile 9 Staaten, die über Nuklearwaffen besitzen. Und die Lage ist unübersichtlicher geworden und das Risiko
eben. Das heißt, das sind USA, Russland, Indien, Pakistan, China, Nordkorea, Israel, wobei Israel nicht bestätigte Atommacht ist, und Großbritannien und Frankreich, genau.
Genau. Und also die Zahl ist stetig gestiegen. Also Nuklearwaffen werden weiter verbreitet. Und unsere Sicht ist eben, solange es kein Verbot gibt und solange gewisse Staaten ihre Sicherheit auf Nuklearwaffen basieren, gibt es die Gefahr, dass durch Unfall oder durch den Einsatz was passiert, aber auch, dass immer mehr Staaten danach streben wollen, die Bombe zu besitzen. Und dass das grundlegend geändert werden muss.
Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kann eine einzige Person potenziell das Ende unserer Zivilisation herbeiführen. Das hat der ehemalige amerikanische Verteidigungsminister William Perry gesagt. Und was man immer wieder vergisst, dass es ja tatsächlich auch in Zeiten des Kalten Krieges sehr viele Momente gab, in denen wir haarscharf an einem Atomkrieg vorbeigeschlittert sind, wie zum Beispiel in der Kuba-Krise 1962. Da gibt es die Geschichte von Wassili Archipow, einem Offizier der sowjetischen Marine, und der gilt als jener Mann, der den Dritten Weltkrieg verhindert haben soll. Und zwar war er am 27. Oktober 1962 auf einem U-Boot stationiert, und dieses U-Boot war mit nuklearen Torpedos ausgerüstet. US-amerikanische Zerstörer hatten dieses U-Boot eingekesselt und begannen es zu beschießen. Sie wollten, dass das U-Boot auftaucht. Der Bootskommandant des russischen Bootes glaubte, dass ein Krieg bereits ausgebrochen war und wollte die nuklearen Torpedos einsetzen. Und Archipow, Wassili Archipow, hat das abgelehnt und konnte den Kommandanten davon überzeugen, das nicht zu tun und aufzutauchen. Einen weiteren Moment gab es auch 1983. Da war es ein Mann namens Stanislav Petrov, der das Schlimmste verhindert hat. Frau Schmidt, können Sie da Näheres zu dieser Geschichte erzählen?
Ja, also es gibt einige solche Geschichten, aber jene von Stanislav Petrov ist sehr interessant, auch weil erst kürzlich ein Film darüber auch gemacht wurde. Er war ein Kommandierender im Frühwarnzentrum der Sowjetunion und die gesamten Systeme haben Alarm geschlagen, dass die Sowjetunion von den USA mit mehreren Raketen angegriffen wird. Also nicht nur einer, sondern dass mehrere angezeigt wurden. Im Normalfall hätte er die Befehlskette starten müssen, denn man muss sich bewusst sein, wenn man jetzt Langstreckenraketen, die Nuklearwaffen transportieren, betrachtet, hat man so circa 25 Minuten Zeit, bis die einschlagen. Bei Mittelstreckenraketen ist das natürlich reduzierter und noch kürzer. Also man hat nicht lange Zeit, um zu entscheiden, vor allem um den Gegenschlag einzuleiten. Und er hat sozusagen die Befehlskette nicht eingehalten und hat gewartet und nicht Alarm geschlagen, weil er einerseits gewusst hatte, dass dies den nuklearen Krieg auslösen würde und zweitens, weil er sich sicher war, dass das ein nicht funktionierendes System war. Er ist dann, was natürlich nach ein paar Minuten hat sich dann herausgestellt, dass es ein Fehlalarm war. Er selbst wurde aber dann sozusagen abgesetzt, verlor quasi seinen Job und erst in den 90er Jahren wurde so langsam bekannt, was er getan hat. Also er wird auch nicht oder wurde nie als Held gefeiert, aber es lag tatsächlich an ihm, da er das einfach nicht weitergegeben hat, weil sonst hätte man aufgrund dieser Frühwarnzeichen einfach den Gegenschlag automatisch einleiten müssen.
Manfred Utenthaler schreibt uns, warum hat Stanislav Petrov nie den Nobelpreis erhalten? Dieser Mann hätte meines Erachtens mindestens 5-mal hintereinander den Friedensnobelpreis bekommen müssen, schreibt Herr Utenthaler. Und darüber hinaus hätte man auch mit diesen Tagen eine neue Zeitrechnung beginnen müssen, mit Datum, das Datum auf 0000 setzen.
Ja, aber die Sowjetunion hatte halt auch wirklich nicht Angst, aber man wollte das nicht an die Öffentlichkeit bringen, wie unsicher die Systeme sind und dass sie Fehlfunktionen haben. Denn das wirft ja noch mehrere Fragen auf und das wollte man nicht. Man sieht das aber auch in der sozusagen nicht wirklichen Öffentlichmachung von Unfällen, die rund um Nuklearwaffen passieren. Man nennt es auch Broken Arrows. Allein in den USA wissen wir von 32 öffentlichen, sehr schweren Unfällen, die rund um das Nuklearwaffenprogramm geschehen sind. Wenige wissen, dass die USA auch mindestens 6 Atombomben verloren haben. Dass Unfälle passiert sind, weil einfach Schraubenschlüssel Raketen beschädigt haben und dadurch Explosionen hervorgerufen waren. Also es gibt unzählige Vorfälle. Von den USA weiß man es halt, von China, Russland eher weniger. Aber es ist davon auszugehen, dass wenn in den USA so etwas passiert, das sicher auch in den anderen Nuklearwaffenstaaten passieren kann. Und gerade so etwas zeigt doch einfach auch, wie groß das Risiko ist und wie wenig es tatsächlich vollkommen kontrolliert werden kann.
Nach Schätzungen von Greenpeace sollen sogar bis zu 50 Atombomben verloren gegangen sein und einige auch im Ozean gelandet sein und dort zur radioaktiven Verseuchung beitragen. 0800 22 69 79, die Nummer zu uns ins Studio. Wir sprechen heute in Punkt 1 über Nuklearwaffen. Zu Gast sind Nadja Schmidt von ICAN, der Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, und der Friedens- und Konfliktforscher Thomas Reutner von der Universität Wien. Sie erreichen uns kostenlos aus ganz Österreich unter 0800 22 69 79 oder per E-Mail an punkt1@orf.at. unsichere Systeme, hat die Frau Schmidt gesagt. Der Einsatz von Atomwaffen, die Gefahr eines unwillentlich vielleicht auch ausgelösten Atomkriegs lässt sich nie ganz bannen, sagen die einen. Dann gibt es aber wieder auch das Gegenargument, nämlich das Gegenargument der nuklearen Abschreckung, das Gleichgewicht des Schreckens. Zusammengefasst auch unter diesem Satz, wer zuerst schießt, der stirbt als Zweiter. Die Befürworter von Atomwaffen, die sagen, Atomwaffen würden den Frieden sichern, weil kein Staat wäre so dumm, Atomwaffen einzusetzen, weil die Vernichtung des Gegners ja nur zum Preis der Selbstvernichtung zu haben sei. Das heißt, wenn es keine Atomwaffen gäbe, dann gäbe es weltweit viel mehr Kriege, einen gigantischen Rüstungswettlauf und so weiter. Was sagen die Befürworter von Atomwaffen? Herr Reutner, wie sehen Sie das?
Ja, das ist eine Interpretation. Ich glaube, dass die Welt insgesamt mit Atomwaffen wesentlich unsicherer geworden ist, insbesondere wenn man sich die Entwicklungen in den letzten Jahren ansieht. Wir haben, die Zahlen sind ja bereits genannt worden, eine quantitative Abrüstung, aber eine qualitative Aufrüstung. Das heißt, Atompotenziale sind zielgenauer geworden, die Sprengkraft ist erhöht worden und man hat vor allen Dingen auch versucht, Atomwaffen zu entwickeln, die im Gefechtsfeld einsetzbar sind, sogenannte Mini-Nukes, also diese Illusion, einen regional führbaren Atomkrieg zu beginnen. Das ist insbesondere besonders gefährlich, wenn andere nicht über eine derartige Waffe verfügen, sondern nur über große Waffen verfügen. Da steckt ein großes Eskalationspotenzial dahinter. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, wenn es da zu einem Einsatz einer Atomwaffe kommt, sei es jetzt aus Irrtum, sei es aus Versehen, aus einer Fehleinschätzung, wie man schon gehört hat, oder vielleicht sogar aus Absicht, dann hat niemand unter Kontrolle, wie wir mit den Folgen umgehen, in ökologischer Hinsicht, in humanitärer Hinsicht, in sozialer Hinsicht, in wirtschaftlicher Hinsicht. Also aus diesem humanitären Gedanken ist die einzige Konsequenz, die Abschaffung dieser Waffen zu betreiben, und eine wichtige Zwischenetappe ist uns jetzt gelungen mit diesem Verbotsvertrag, auch wenn ich natürlich weiß, dass die Atomwaffenstaaten noch nicht dabei sind.
Sie haben vom Eskalationspotenzial gesprochen. So etwas wie ein Deeskalationspotenzial sehen Sie aber eindeutig nicht bei Atomwaffen. Also wo man sagen kann, man weiß, der andere hat Waffen, deswegen greift man ihn gar nicht an und deshalb werden vielleicht weniger militärische Auseinandersetzungen tatsächlich ausgetragen.
Wir haben ja immer noch dieses Problem auch mit Fehleinschätzungen, mit Versehen. Und dazu gehört immer auch zu diesem Kalkül, dass die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger streng rational vorgehen. Und wir haben in den letzten Jahren so bemerkt, dass zunehmend auch ein bisschen Irrationalität in die internationalen Beziehungen gekommen ist. Aber man muss natürlich schon auch sagen, es gibt eine Reihe von Verträgen, die leider in den letzten Jahren auch aufgekündigt worden sind, die eine gewisse Stabilität in die internationalen Beziehungen gebracht haben. Zum Beispiel das Verbot von Mittelstreckenraketen, der INF-Vertrag, der allerdings leider aufgekündigt worden ist. Aber auch dieser New START-Vertrag zur Begrenzung von strategischen Nuklearpotenzialen, auch da sind immer wieder Ansätze der Verifikation mit dabei. Das heißt, den anderen schlicht und einfach in die Karten zu schauen, was tun denn die? Und da entsteht sowas Ähnliches wie Vertrauen, wenn man das einmal hochrechnet, oder zumindest eine Erwartungsstabilität. Was hat denn der andere vor? Und das ist immer gut sozusagen, wenn man sich ein Stück weit zumindest vertrauen kann und der andere ein Stück weit berechenbarer ist. Aber natürlich das allerbeste Rezept ist das, was jetzt gefunden worden ist, nämlich einen Verbotsvertrag und den entsprechend voranzubringen.
0800 22 69 79, der Herr Seidel hat uns angerufen. Schönen guten Tag, Herr Seidel.
Grüß Gott. Ich hätte eine Frage oder eine Doppelfrage an die beiden Herrschaften. Seit Jahrzehnten gibt es ja die Debatten und Bemühungen um diesen sogenannten Raketenabwehrschirm seitens der USA. Der ist ja angeblich, hat man nicht so weit gedient, dass der tatsächlich funktioniert, wird aber nicht aufgegeben. Halten die USA daran fest? Ist man überzeugt, eines Tages das schaffen zu können? Erstens. Und zweitens gab es ja auch Überlegungen in den USA, theoretische, den chinesischen Atom Bestand durch einen Enthauptungsschlag auszulöschen. Spucken solche Überlegungen tatsächlich noch herum, oder ist man davon abgekommen? Wenn Sie dazu vielleicht was sagen könnten. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Seidel. Raketenabwehrschild und die Frage nach, ob geplant war, Chinas Atomwaffenarsenal zu zerstören.
Mhm. Eigentlich ursprünglich war der Aufbau eines Raketenabwehrschildes eigentlich mittels dem ABM-Vertrag, dem Anti-Ballistic Missile Treaty, eigentlich verboten. Die USA haben sich zu Beginn der Nullerjahre entschieden, diesen Vertrag aufzukündigen, weil sie sich einen strategischen Vorteil davon erhofft haben. Dieses Thema ist nicht vom Tisch. Wir haben mittlerweile technologisch ganz andere Möglichkeiten, auch leider über die Militarisierung des Weltraums, um derartigen Gedankenspielen und Ansätzen auch nahe zu kommen. Das heißt, ein Stück weit unverwundbar zu sein, weil die Rakete des anderen sozusagen nicht über eigenem Territorium abgeschossen werden kann. Und da gilt dann das eben nicht mehr, wie Sie das gesagt haben, wer als Erster drückt, stirbt als Zweiter, sondern da kann man diesen Gedankenansatz umgehen. Wichtig ist natürlich, dass man dementsprechend auch begegnet und dass wir Fragen von der Militarisierung des Weltraums auch auf der Agenda behalten. Das ist jetzt gegenwärtig, dieser Verbotsvertrag, ein Zwischenschritt, aber wir dürfen natürlich nicht locker lassen, um den technologischen Entwicklungen, die es in diesem Bereich gibt, also die Verschränkung dieser Waffensysteme mit künstlicher Intelligenz, die Nutzung des Weltraums und derartige Dinge auch entsprechend einzuhegen. Also wir haben noch einen weiten Weg vor uns.
Frau Schmidt, die zweite Frage vom Herrn Seidel, nämlich war geplant, Chinas Atomwaffenarsenal zu beseitigen?
Ja, das wird auf Drang gebracht. Es war ja jetzt auch letztes Jahr noch unter der Trump-Administration im Raum, dass New Start nicht weitergeführt wird, weil China hinzukommen muss. Und China immer dezidiert gesagt hat, wenn USA und Russland auf der Anzahl ihrer Nuklearwaffen sein werden, und China hat ca. 320 im Vergleich zu über 6000 von Russland und die USA. Und es wird ständig so reingebracht, dass man, dass auch China etwas tun muss und Zusicherungen geben muss. Und das sind ja einfach auch diese internationalen Hin- und Her-Spielchen der Nuklearwaffenbesitzerstaaten, dadurch, dass es einfach auch keine klare Linie gibt oder Entwicklungsschritte, was jetzt im Abrüstungsbereich eigentlich als nächstes erfolgen soll. Und tatsächlich wird im nationalen Bereich von allen aufgerüstet und modernisiert, die Waffentechnologien einsetzbarer gemacht und eben auch weiterentwickelt mit dem Outer Space, also die Waffen über den Weltraum zu schicken, damit sie auch schneller an ihren Zielen ankommen. Prinzipiell ist einfach auch die Gefahr, dass Verträge noch weiter erodieren und der Multilateralismus, wie vor allem auch in der Trump-Administration gezeigt hat, im Niedergang war. Aber ich finde, gerade der Atomwaffenverbotsvertrag zeigt jetzt, wir haben auch multilateral was weitergebracht und es hilft und es setzt auch gewisse Staaten unter Zugzwang etwas zu tun. China war zum Beispiel auch an dem Prozess selbst interessiert, war nie so ganz dezidiert dagegen aufgetreten, dass es diesen Verbotsvertrag oder die Verhandlungen dazu gibt. Man sieht aber auch in Deutschland oder in Belgien, dass da jetzt das wieder ein bisschen energetisiert wird, diese Debatte über Nuklearwaffen und die Frage der Sicherheit und wie es weitergehen soll.
0800 22 69 79. Wir sprechen heute in Punkt 1 über Nuklearwaffen. Die Zukunft von Nuklearwaffen. Zu Gast sind Nadja Schmidt von ICAN und der Politikwissenschaftler Thomas Reutner von der Universität Wien. 0800 22 69 79, die Nummer zu uns ins Studio, oder per E-Mail erreichen Sie uns bei einer Mail an punkt1@orf.at. Wir haben schon mehrfach den New START-Abrüstungsvertrag erwähnt, der jetzt zwischen USA und Russland verlängert wurde. Der wäre eigentlich nächste Woche ausgelaufen. Und dieser Vertrag begrenzt die Nuklearsenale von Russland und USA auf je 800 Trägersysteme und 1550 einsatzbereite Atomsprengköpfe. Tatsächlich haben aber sowohl Russland als auch die USA viel mehr Atomsprengköpfe, nämlich Russland hat 4.300 und die USA hat 3.800. Die sind aber nicht einsatzbereit. Was bedeutet denn genau einsatzbereite Atomsprengköpfe bzw. nicht einsatzbereite Atomsprengköpfe? Wie lange würde es denn dauern, diese einsatzbereit zu machen, Frau Schmidt?
Also einsatzbereite Nuklearwaffen bedeutet, dass sie sozusagen schon hergerichtet sind, wenn man so salopp sagen kann. Und Atomwaffen, es gibt drei Arten, wie Atomwaffen sozusagen abgeschossen oder wo sie gelagert werden. Das sind einerseits Flugzeuge, dann über Raketen, die Interkontinentalraketen wären die Langstreckenraketen, und dann gibt es noch die Mittelstreckenraketen. Und das dritte sind nukleare U-Boote. Und also einsatzbereit heißt, sie können innerhalb von kürzester Zeit eingesetzt werden. Und ein Großteil davon ist auch noch ein High Operational Alert. Das heißt, die sind tatsächlich irgendwo unterwegs, in der Luft, in den Meeren oder irgendwo stationiert und könnten sofort abgeschossen werden. Und da gibt es natürlich auch in den USA und anderen Ländern Bestrebungen, auch zu versuchen, diesen High Operational Alert runterzusetzen, damit man länger Zeit hat, damit sich eben diese Eskalation durch Nuklearwaffen nicht innerhalb von einer halben Stunde oder so bewegt, sondern dass man vielleicht mehrere Stunden hätte, um das zu machen. Noch kurz zum New START selbst. Der ist ja auch kein Abrüstungsvertrag, sondern er begrenzt ja nur die Sprengköpfe, die sozusagen bereitgestellt sind. Wir sind sehr froh, dass das auf so schnellem Weg innerhalb von kürzester Zeit nach Antrag von Biden passiert ist. Abrüstung ist es halt allerdings noch nicht. Es begrenzt eben nur die wirklich gefährlich schon sozusagen im einsatzbereiten Status sind.
Aber tatsächlich gibt es jedes Jahr weniger Atomwaffen. Zum Beispiel waren es 2020 460 Atomwaffen weniger als noch im Jahr davor, also 2019. Wie viel Aussagekraft hat denn diese Stückzahl tatsächlich? Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass sowohl die USA als auch Russland modernisierte Waffensysteme vorbereiten. Diese Mini-Nukes, die Sie, Herr Reutner, erwähnt haben, vermehrt einsetzen, die haben dann eine größere Zielgenauigkeit und können sind dann schneller. Das heißt, die Zahl der Atomwaffen tatsächlich muss ja nicht unbedingt eine Aussagekraft haben für Abrüstung, sondern es kann ja trotzdem aufgerüstet werden. Es kann zahlenmäßig abgerüstet, aber technologisch aufgerüstet werden, oder?
Genau, das ist ja auch der Fall, den wir derzeit haben. Die meisten, die abgerüstet werden, sind einfach auch schon sehr alte Waffen, die schon lange in irgendwelchen Lagerstätten sind und die dann abgebaut werden. Und man darf auch nicht vergessen, dass die gesamten Zahlen großteils auch nur Schätzungen sind. Auch für die Nuklearwaffenstaaten sind ja auch durch keinen Vertrag irgendwie gebunden, bekannt zu geben, wie viele Waffen sie genau haben. Was derzeit halt stattfindet, sind massive Modernisierungsprogramme in allen Nuklearwaffenstaaten. Also es ist insgesamt ein Trend zur Aufrüstung auch in anderen Waffensystemen zu sehen. Man muss da nur den Jahresbericht von SIPRI, den Stockholm kann man Friedensforschungsinstitut ansehen, wie sehr überall aufgerüstet wird. Aber vor allem Nuklearwaffen werden 138.000 US-Dollar pro Minute gerade ausgegeben. Und die Nuklearwaffen, die wir heute haben, sind auch um ein Vielfaches stärker als zum Beispiel die Nuklearwaffen, die auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen werden in ihrer Zerstörungskraft. Und deswegen wird jetzt gerade im Zuge dieser Modernisierung sozusagen kleinere Nuklearwaffen, die sich sozusagen irgendwo wahrscheinlich zwischen Hiroshima und den größten Sprengkraft irgendwo bewegen werden, um sie unter Anführungszeichen einsatzfähiger zu machen im Konflikt. Wobei im Grunde also sich schon die Frage stellt, was in diesem Sinn wirklich einsatzfähiger bedeutet. Was vielleicht für den österreichischen europäischen Kontext hier noch wichtig ist zu wissen, in diesen Modernisierungsprogrammen derzeit geht es vor allem auch um die Modernisierung der in Europa stationierten US-Nuklearwaffen, die also in Deutschland, Belgien, Niederlande, Italien oder der Türkei stationiert sind, um die sozusagen auszutauschen und moderner zu machen.
Wir sehen hier auch eine große Diskrepanz da zwischen dem, was Politikerinnen und Politiker sagen und meinen, es geht ihnen in der Zielsetzung um eine atomwaffenfreie Welt, und was sie dann am Ende tun. Wir haben das besonders gesehen unter Barack Obama, dem US-Präsidenten, der 2009 in Prag angekündigt hat, Global Zero bei den Atomwaffen. In Wirklichkeit sind die Fortschritte bei seiner Abrüstung Global Zero gewesen. Und wir sehen auch immer wieder, dass europäische Staaten, insbesondere die Verbündeten in der NATO, sagen, sie sind für eine atomwaffenfreie Welt, haben aber an den Verhandlungen zum Verbotsvertrag nicht mal teilgenommen. Und dieses Argument ist dann schon bemerkenswert, wenn man sagt, man ist für eine atomwaffenfreie Welt und dann findet die Verhandlung statt, man ist nicht mit dabei, man nimmt nicht teil und beklagt sich aber im Anschluss daran, dass ein Vertrag, der diese Staaten nicht mit einschließt, ja eigentlich auch nur symbolisch wäre. Und das ist schon bemerkenswert, diese Argumentation der Verbündeten und auch der Atomwaffenstaaten insgesamt.
0800 22 69 79, die Nummer zu uns ins Studio. Die Frau Kriechbaum hat uns angerufen. Schönen guten Tag, Frau Kriechbaum.
Ja, ich habe folgende Frage bzw. folgendes Bedenken. Auch wenn diese Waffen alle entschärft werden, übrig bleibt es Unmengen von radioaktivem Material. Und gibt es da irgendwelche Forschungen darüber, wie das irgendwie gelagert wird? Weil es gibt ja immer noch keine Endlagerung für radioaktives Material. Da kommen ja die ganzen AKW und ich weiß nicht was alles noch dazu. Also mir kommt vor, als ob die Menschheit blind wäre, dass sie das einfach nicht anschauen will. Das wollte ich nur sagen.
Vielen Dank, Frau Kriechbaum. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang zwischen Atomkraft und Atomwaffen?
Das sind natürlich kommunizierende Gefäße, die militärische und die sogenannte zivile Nutzung der Atomkraft. Und Österreich, weil das schon kurz angesprochen worden ist, hat sich hier in einem Verfassungsgesetz eindeutig geäußert. Dieses Verfassungsgesetz heißt ironischerweise ein atomfreies Österreich, um eine Absage an die zivile und an die militärische Nutzung der Atomkraft hier entsprechend bewerkstelligen zu können.
Mehrere Hörer und Hörerinnen fragen uns nach dem Atomprogramm des Irans. Der Herr Gundacker fragt, können Sie die nukleare Gefahr, die aus dem Iran droht, einschätzen? Wie groß ist die Gefahr, dass der Iran eine Atomwaffe baut und einsetzt?
Naja, die Sache ist die, dass der Iran dadurch, dass es auch durch die internationale Atomenergiebehörde, Iran ist ein Mitgliedstaat und hat sozusagen auch den NPT, den Nichtweiterverbreitungsvertrag, unterzeichnet, weswegen Iran unter der Kontrolle von der IAEO, von der Wiener Atomenergiebehörde ist, die sozusagen Zugang zu den gesamten Facilities hat, wo Uran angereichert wird, etc. Auf der anderen Seite gibt es natürlich einige Staaten, die nicht unter diesen Gesetzmäßigkeiten unterliegen, wie zum Beispiel Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea, wo nicht kontrolliert wird und nicht geschaut werden kann. Das Zweite, was ich zu Iran noch sagen kann, ist jenes, dass die Pläne, wie man Atomwaffen baut, die sind verfügbar. Es hat in der Geschichte ja auch andere Nuklearwaffenstaaten gegeben, wie zum Beispiel Südafrika, die aber sehr wohl abgerüstet haben. Es ist also technologisch sehr wohl möglich, Nuklearwaffen zu entwickeln, sicherlich auch für den Iran. Nur der Prozess dahin wird halt einfach auch erschwert durch bestehende multilaterale Verträge und durch die Kontrollen, die durch die Internationale Atomenergiebehörde gemacht werden können, dass man das halt zumindest einschätzen kann, beziehungsweise ein bisschen ein Bild darüber hat.
Frau Schmidt, Sie haben bereits die Atomwaffenlagerungen in Europa angesprochen. Es wird ja vermutet, dass heute in Europa schätzungsweise 480 Nuklearwaffen gelagert sind, also in Großbritannien, in den Niederlanden, in Belgien, in Deutschland, Griechenland, Türkei, auch in Italien, also nicht unweit der österreichischen Grenze lagern Nuklearwaffen. Wie schätzen Sie denn die Positionierung der EU in dieser Frage ein?
Ich möchte noch ganz kurz zur Lagerung der Atomwaffen noch ganz kurz was hinzufügen, weil es mich persönlich auch im Grunde eine Motivation war, mich da zu engagieren. Ich habe es mir nämlich mal ausgerechnet, von meinem Heimattal in Kärnten, das ist das Galltal, sind nur 68 Kilometer entfernt ca. 50 Atomwaffen gelagert in Aviano, die unter der Kontrolle der USA sind, aber zum Beispiel auch in Deutschland dürfen oder werden deutsche Piloten sozusagen den Nuklearangriff führen und sie abwerfen im Falle, dass es dazu kommt. Die Europa hat eine sehr spezielle Stellung. Wenn man sich jetzt nämlich die gesamte Welt ansieht, ist der komplette globale Süden, einschließlich Antarktis, nuklearwaffenfrei. Es gibt schon große nuklearwaffenfreien Zonen in Lateinamerika, ganz Afrika, auch im Pazifik, wo Nuklearwaffen von den Besitzerstaaten nicht gelagert, man darf nicht drüber fliegen, man darf da nicht mit den U-Booten durchfahren. Wo sind die Befürworter von Nuklearwaffen und diese Staaten? Die sind in der Nordhalbkugel zu finden und vor allem in Europa. Wir haben vor 2 oder 3 Wochen ein Nuclear Ban Monitor von einer ICAN-Partnerorganisation veröffentlicht worden. Und in Europa allein haben wir 32 Staaten, die Nuklearwaffenpolitiken oder Nuklearwaffen unterstützen. Das heißt, wir haben auch in der Europäischen Union eine Großzahl an Staaten, die dadurch, dass sie NATO-Mitglieder sind, indirekt eine Nuklearwaffenpolitik unterstützen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch neutrale Staaten. Wir haben Österreich, aber auch zum Beispiel Malta und Irland, die ganz stark für das Zustandekommen dieses Verbotsvertrages waren. Und es wird sich eben vor allem in den nächsten Jahren jetzt weisen, auch aus dieses Wirkungspotenzial des Verbotsvertrages, was in Europa geschehen wird. Wie wird sich Deutschland verhalten? Wie kann vor allem die Abrüstungsbewegung in Deutschland sozusagen endlich das einlösen, was schon seit Jahren versprochen wird, dass die US-Nuklearwaffen von deutschem Boden entfernt werden, was ein Großteil der Bevölkerung will? Und es ist auch letzte Woche erst in Deutschland so eine Studie des Deutschen Bundestages herausgekommen, wo sich die Frage gestellt wird, ist ein Beitritt oder eine positive Stellung hinsichtlich des Atomwaffenverbotsvertrages möglich mit einer NATO-Mitgliedschaft? Und das wurde eindeutig befürwortet.
Die Europäische Union ist natürlich insgesamt als Institution uneinig. Das heißt, es gibt Nuklearwaffenstaaten, Frankreich, es gibt Verbündete der NATO und es gibt neutrale Staaten, die sich hier eindeutig geäußert haben. Aber wir haben seit einigen Dekaden immer wieder eine Diskussion, insbesondere ausgelöst durch Frankreich, französische Atomwaffen in einen europäischen Kontext zu stellen. Es gab Mitte der 90er Gespräche zwischen Chirac und Kohl. Sarkozy hat Angebote an Angela Merkel gerichtet, über französische Atomwaffen die mitzunutzen. Und Präsident Macron hat ja im letzten Jahr 2020 den EU-Partnern einen strategischen Dialog bei der nuklearen Abschreckung angeboten. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, nämlich dahingehend auch, was heißt das für die gegenwärtigen Rüstungsprojekte der Europäischen Union, beziehungsweise die kerneuropäischen Projekte und die bilateralen Projekte, die in der EU vorangetrieben werden, wie beispielsweise ein neues Kampfflugzeugsystem. Wenn man auf dieses Kampfflugzeugsystem jetzt Atomwaffen, das mit Atomwaffen kompatibel macht, dann sind das ja US-amerikanische Atomwaffen, die beispielsweise in Deutschland in Büchel stationiert sind. Allerdings, wenn es ein deutsch-französisches, vorwiegend deutsch-französisches Projekt ist, dann wollen die USA Details zu diesem Projekt wissen, weil das sind ja schließlich ihre Atomwaffen. Und da geraten wir mit dieser strategischen Autonomie, die die Europäische Union im Rüstungsbereich vorantreiben will, durchaus auch in Konflikt mit den USA. Und da haben, wie gesagt, die europäischen Staaten unterschiedliche Hüte auf. Das Europäische Parlament hat ja vor dem Verbotsvertrag gesagt, die EU-Staaten sollen diesen Vertrag, sollen zu den Verhandlungen gehen und sollen sich da konstruktiv verhalten und mitverhandeln. Allerdings haben die meisten Staaten das überhaupt nicht getan, außer die neutralen und paktumgebundenen. Die haben sich sehr wohl beteiligt.
Wir sind bereits am Ende der Sendung angelangt. Eine Anruferin, die würde noch interessieren, was man, sollte es möglich sein, alle Atomwaffen abzurüsten, man denn mit den radioaktiven Stoffen tun könnte. Eine kurze Antwort vielleicht?
Da ist vor allen Dingen die Wissenschaft gefragt und da geht es jetzt auch darum, in dem Vertrag, Verbotsvertrag steht drin, dass binnen eines Jahres eine Vertragsstaatenkonferenz stattfinden soll. Die wird in Wien stattfinden. Ich bin sehr froh, dass die österreichische Bundesregierung diese Konferenz nach Wien geholt hat. Die österreichische Bundesregierung war ja zentral an der Entstehung des Verbotsvertrages federführend beteiligt und hier ihr entsprechende Verifikationsmaßnahmen, aber auch die Fragen von Umweltsanierung und all diese Punkte noch im Detail zu besprechen. Also hier gilt es noch einige technische Aspekte zu klären für diese Vertragsstaatenkonferenz und ich glaube, es ist für die Glaubwürdigkeit dieses Vertrages ganz, ganz wichtig, dass auch diese Punkte geklärt sind und dass auch die Atomwaffenstaaten hier keine Argumente haben und sagen, eigentlich funktioniert dieser Vertrag nicht. Der Vertrag funktioniert und auch, muss man sagen, der Multilateralismus und die UNO funktionieren. Man muss sie nur lassen.
Herr Reutner, Frau Schmidt, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke. Vielen herzlichen Dank.
Regie für Punkt 1 heute hat Xaver Forthuber gemacht. An den Reglern war Karl Svezeny, am Telefon Veronika Kaiser. Und die Musik von den Rolling Stones, Kate Bush und Peter Gabriel, die hat Helmut Jasper ausgesucht. Morgen in Punkt 1 geht es um globale Stoffströme. Xaver Forthuber spricht mit der Sozialökologin Anke Schaffer-Zick über den Einfluss des Menschen auf den globalen Ressourcenhaushalt. Natascha Konopitzky verabschiedet sich und wünscht weiterhin einen schönen Nachmittag.